Guten Morgen, Dennis. Und wer an dieser Stelle auch Dennis hören möchte, der hört diesen Podcast entweder 5-mal hintereinander oder geht in unseren Shop und kauft Dennis Tonspur dort für nur 3 Gamers Global Premium Points. Hallo allerliebste Podcast-Genießer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Montagmorgen-Podcasts von Gamers Global. Neben mir steht der Dennis.
Ja, hallo, aber Christoph, was ist denn los mit dir? Du bist so gut drauf am Montagmorgen?
Bin ich das? Ja, ziemlich. Ist halt so. Nee, also eigentlich müsste ich sogar schlecht gelaunt sein, weil bei uns hier hat es heute Morgen schon ein bisschen geschneit, es ist nichts liegen geblieben, aber halt das übliche Problem, die Autofahrer, also das war heute Morgen echt die Hölle, wie die da schon teilweise rumgekurvt sind, erste Schneeflöckchen am Himmel zu sehen und aber ich bin heute wirklich gut gelaunt, ja.
Ja, das ist schön für dich. Ich habe jetzt auch eigentlich ganz quietschfidel, trotz des Verkehrschaos, das mich aber gar nicht so getroffen hat wie dich anscheinend, obwohl ich ja einen deutlich längeren Anfahrtsweg habe, ne?
Unverschämtheit, Dennis, du hast aber bestimmt die letzten Tage, letztes Wochenende, letzte Woche ziemlich viel gespielt. Nicht nur hier bei Gamers Global, sondern auch privat, nehme ich mal an.
Ja, ziemlich viel ist natürlich immer so ein bisschen Definitionssache, ne? Aber ich habe mich weiterhin auf eine Odyssee begeben mit Mario. Aha. Und bin da ja immer noch nicht durch, weil ich das nicht so spiele, dass ich quasi sage, okay, ich will schnell mit der Story durchkommen und danach die Monde sammeln. Sondern ich sammle in den Spielwelten schon immer so viel Monde, wie ich halt kriegen kann, ohne halt auf Amiibos oder halt externe Hilfe zuzugreifen. Also das Einzige, was ich mir zu Rate ziehe, ist dieser Papagei. Ich habe den Namen von ihm verlegt.
Schnackhältchen im Deutschen und im Englischen Torkadu.
Das kann sein, ja genau.
Torkadu, ich meine Torkadu heißt am Englischen.
Ja, ich spiele es ja auf Englisch, deshalb, also ich glaube Torkadu kommt hin. Und bin jetzt, glaube ich, bei 280 Monden.
Wow, wie weit bist du jetzt? In welcher Welt bist du gerade?
Also ich bin jetzt gerade mit dem Luncheon, heißt es im Englischen, also dem Essenskönigreich fertig geworden. Also ich glaube kurz vor Ende jetzt tatsächlich.
Schlemmerland im Deutschen. Da bist du schon relativ weit, aber 280 Monde, das ist eine Ansage.
Ja, nee, und ich finde es auch schön, weil das ist das, was mich eben so lange daran fesselt und irgendwie, ich habe mir dann auch vorgenommen, so am Ende, wo ich dann eben in Schlemmerland gekommen bin, dachte ich mir so, jetzt komm, jetzt wirst du mal fertig und kümmerst dich dann um die Monde. Und irgendwie bin ich dann trotzdem hängen geblieben. Also das ist ganz fantastisch, wie Mario das schafft, mich irgendwie, trotz meines ja sehr definiert gesteckten Ziels, dass ich sage, ich will jetzt durchkommen, dass ich trotzdem einfach hängen bleibe nochmal und dann trotzdem irgendwie 3-4 Stunden im Schlemmerland versumpf.
Ja, also das hatte ich jetzt besonders im zweiten Durchgang in diesem, im Metroland hier, New Donk City. Mhm. Da habe ich auch irgendwie knappe 50 Monde gesammelt, bevor ich da überhaupt mal weitergezogen bin. Aber nee, das kann ich schon nachvollziehen. Und es hilft dir besonders im Endgame, je mehr Monde du erspielst, bevor du den Boss am Ende legst, also Bowser, desto weniger musst du im Endgame halt machen, weil da brauchst du wieder Monde, um weitere Sachen freizuschalten.
Ja, das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen beredet gehabt, so wo du mit deinem Test durch warst und das habe ich natürlich auch so im Hinterkopf und dementsprechend, also ich bin immer noch restlos begeistert und es stört mich eben auch nicht, dass ich sage, okay, ich hänge so lange in den Welten fest, weil das einfach so wunderschön designt ist und man ja wirklich an jedem Eck irgendwo noch was entdecken kann und auch so Sachen wie zum Beispiel das Wüstenland, das einem am Anfang noch ziemlich karg vorkommt. Da läuft man dann eben so durch die Pampa, wo halt um dich rum nichts außer Sand ist und trotzdem findest du da auch immer wieder Sachen und dementsprechend, ich bin nach wie vor sehr begeistert.
Hast du das Seilspringen schon gemacht in New Donk City?
Ja.
Was ist dein Rekord?
Ich glaube leider nur 40, sowas um den Dreh.
Okay, nee, die 50 habe ich geknackt, ich glaube 52, 53, 54, aber die 100, da weiß ich im Moment echt noch nicht, wie ich rankommen soll. Also man muss halt einmal den Rhythmus halten und mir wurde auch gesagt, dass es ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht schneller wird, dieses Seilchen springen. Okay. Aber dann einen richtigen Rhythmus zu finden, das habe ich bisher echt noch nicht hinbekommen.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich war auch mit den 40 und dann habe ich halt meinen Mond bekommen, dachte mir, okay, das passt, aber die 100... will ich mir auch mal, wenn ich sage, okay, ich habe mal wirklich sehr viel zu viel Zeit, dann will ich das definitiv auch mal angehen.
Hast du sonst irgendwas gespielt?
Ja, sonst habe ich mir noch kurz ein bisschen weiter das Stranger Things Spiel für iOS angeschaut. Das ist ja so eine, ja, im Endeffekt ein 2D-Action-Adventure mit aber isometrischer Draufsicht, das ist eigentlich gar nicht so 2D, ne? Mhm. In Pixeloptik und ja, es ist von der Story her, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, und da bin ich mir ziemlich sicher, ist es von den beiden Staffeln losgelöst. Also es spielt natürlich in Hawkins, in der Stadt, in der so Mysteriöses vor sich geht, das Upside Down, also diese Schattenwelt wird thematisiert und man steuert auch Charaktere aus der Serie, also man fängt als hier Police Chief Hopper an, trifft dann relativ schnell den kleinen Luke. Und ja, es ist, sag ich mal, für zwischendrin mal so 20 Minuten Daddeln ist es ganz nett. Also, dass man halt sagt, okay, man hat eine Bahnfahrt, eine mittellange, und da läuft man halt rum. Die Charaktere haben eigene Fähigkeiten, mit denen man sich dann eben so durch Hawking schlägt. Man geht auf die Suche nach verschiedenen Charakteren, man kann das Upside Down erkunden. Und das ist alles so ein bisschen, ja, man kann fast sagen, ein Zelda Very Light. Und es ist für Serienfans eine nette Ergänzung, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, das bietet einen fantastischen Mehrwert.
Das war aber kostenlos, oder?
Genau, das ist kostenlos. Und ich habe auch keine Microtransactions gefunden.
Oh ja, Microtransaction, unser Thema der Woche. Dazu kommen wir später noch. Nee, aber für kostenlos Fans der Serie. Ich habe die zweite Staffel immer noch nicht angefangen. Ja, Asche auf mein Haupt. Nee, aber das wird definitiv noch nachgeholt. Habe ich ja auch in Worauf freut sich die Redaktion schon gesagt. Die erste Staffel fand ich ja wirklich in Ordnung. Und nee, die zweite wird noch geguckt, aber... ich komme einfach nicht dazu. Was auch daran liegt, dass ich im Moment die Freizeit wirklich zum Spielen nutze. Mhm. Unter anderem für Call of Duty. Das habe ich jetzt am Wochenende mal durchgespielt. Okay. Da habe ich direkt eine Frage. Du hast ja den ersten Abschnitt einer Normandie. Den hast du jetzt für die Grafikvergleiche, also für den Grafikvergleich von Call of Duty mehrmals spielen dürfen. Ja. Schaffst du den im ersten Anlauf immer? Weil bei mir war es so, dass ich den in der SDK, als ich den das allererste Mal gespielt habe, wirklich im ersten Anlauf geschafft habe, aber jetzt im privaten Durchlauf zu Hause habe ich da wirklich 3-4 Minuten dran festgehangen und habe es nicht geschafft, dieses MG-Feuer so zu timen, dass ich da durchlaufen kann.
Also ich hatte da am Anfang auch noch tatsächlich Probleme damit, weil ich halt auch genau in dem Moment losgerannt bin, wo sie halt angefangen haben zu feuern und dementsprechend natürlich sehr schnell ins Gras gebissen habe. Aber nachdem ich für die Grafik vergleiche, wie du gerade gesagt hast, den Abschnitt ja insgesamt, glaube ich, so 5-6 Mal gespielt habe, bin ich dann am Ende da relativ souverän durchgelaufen, weil man dann, wenn man auf die Ansagen von seinen Kameraden hört, die sagen dann auch so, jetzt los, und dann geht das. Aber am Anfang bin ich da auch noch ein paar Mal umgefallen, ja.
Nee, ich dachte nur, das kann nicht wahr sein, weißt du, ich habe es zu Hause gespielt und dachte, ja, eine SDK beim ersten Versuch geschafft und jetzt scheitere ich hier Fehlversuch hinter Fehlversuch und es wollte einfach nicht. Irgendwann habe ich es damit Glück und Ach und Krach geschafft. Da kann ich jetzt Jörg voll und ganz nachvollziehen, wie er sich da, wie er da am Anfang wirklich Probleme hatte, überhaupt ja die Bangalore zu zünden und einen Zugang zu den Bunkern zu bekommen. Nee, aber sonst hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Also es ist schöne Call of Duty Action, die Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg finde ich weiterhin super. Darf gerne in den nächsten Jahren nochmal kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nächste Call of Duty direkt wieder Zweiter Weltkrieg sein müsste. Denke ich auch nicht, dass das wird. Aber wenn jetzt in drei Jahren Sledgehammer Games wieder dran ist und die machen nochmal eins. Ich meine, das Spiel hört ja auch auf bei der Brücke in Remagen, bei der Rheinbrücke. Mhm. Da hört das Spiel ja storymäßig auf und danach kommt ja noch einiges. Also so Richtung Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ob es so viele Stationen dazwischen gäbe, die man noch irgendwie groß auswälzen könnte. Aber da würde ich mich schon drüber freuen. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich fand auch die Schleichmission zwischendurch wirklich spannend gemacht. Auch wenn es da gar nicht so sehr darauf ankam, dass man die perfekt ausführte, konnte man zwar, dann gab es Achievements, man konnte sich aber auch von Anfang an durchballern. Aber wenn man es versucht hat, sich da durchzuschleichen, das hat wirklich Spaß gemacht. Also sehr, sehr schöne Popcorn-Unterhaltung für rund 6 Stunden, denke ich, werde ich gebraucht haben.
Okay.
Die 11 Missionen, durchschnittlich eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde einige. 6-7 Stunden, sage ich mal, habe ich gebraucht. Ja.
Okay, ja, also es steht bei mir auf jeden Fall auch noch auf dem Plan. Wenn mich denn der Ex-Klempner irgendwann loslässt, werde ich da auf jeden Fall dann auch mich in den Zweiten Weltkrieg begeben und mir Call of Duty dann anschauen. Aber wahrscheinlich lasse ich den Multiplayer aus, weil es für mich immer so ein bisschen... ich bin da einfach zu schnell zu wütend, sage ich mal, weil... ja, es gibt halt natürlich diese Hardcore-Call-of-Duty-Spieler, die da Jahr um Jahr jeden Teil, aber wirklich bis zum Umfallen und noch weiterspielen. Und da sehe ich meistens einfach noch nicht so wirklich viel Land und habe dann auch nicht die Muse, mich da reinzufinden. Aber die Kampagne schaue ich mir definitiv an.
Wenn dir die Zeit fehlt oder die Lust fehlt, sich da ein bisschen einzuspielen, dann kann ich das ganz voll und ganz nachvollziehen. Aber das Call of Duty ist im Multiplayer eigentlich schon sehr zugänglich, finde ich.
Ja, definitiv, das will ich gar nicht sagen. Also, und es sind auch sehr gute Multiplayer-Shooter, da kann man ja wirklich nicht meckern.
Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nur, das ist jetzt sowas länger her, aber ich habe es letzte Woche vergessen zu erwähnen, dass Evil Within 2 gespielt, das mir wirklich richtig gut gefallen hat, in den ersten zwei Missionen oder in den ersten Missionen, wo das Ganze noch linear war, aber dann, wenn man in die Open World kommt. Okay, ich habe mich durchgebissen, habe dann die ersten Missionen der Open World gemacht, aber dann kommt man nachher an eine Stelle, da war man im Lagerhaus, muss raus und dann muss man drei Monster besiegen, um aus diesem eingezäunten Areal wieder entkommen zu können. Und da war einfach mein Problem, ich hatte nur die Pistole, hatte bis dahin keine besseren Waffen gefunden und die Dinger, die Viecher, die machen mich einfach platt. Ich kann da machen, was ich will. Ich könnte im Schwierigkeitsgrad runterschalten, aber da bin ich bisher einfach zu stolz für gewesen. Und weiß nicht, also das hat mir irgendwie den ganzen Spaß, also spätestens da wurde mir der letzte Spaß auch genommen, weil ich habe dann auch nachgelesen in Guides online, was man machen kann da. Ja, man muss die wirklich besiegen. Es gibt keinen Ausweg, irgendwie sich an denen vorbeizuschleichen. Aber man soll einfach seinen Crossbow, also seine Armbrust auspacken und dann sind die gar kein Problem. Ja, ich habe die Armbrust nicht und ich bekomme auch in diesem Abschnitt keine andere Waffe. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da wirklich durchgejagt habe durch dieses Open-World-Areal, sondern wirklich diese Stadt halbwegs erkundet habe. Also ich habe wirklich auch mal in die Kofferräume oder in die LKW-Frachträume hinten reingeschaut und mal geguckt, was gibt es da und ja, Munition und alles gefunden, Verbesserungsteile für die Pistole, ich habe meine Pistole vorher aufgerüstet, aber eine neue Waffe, die habe ich bisher echt noch nicht gefunden und deswegen hänge ich jetzt da, mal schauen, jetzt mit dem Xbox One X-Patch will ich auf jeden Fall nochmal reinschauen, wie es jetzt aussieht, weil die Technik auf der Xbox One ist sehr suboptimal, möchte ich mal sagen, auf der normalen Xbox One. Und vielleicht ist das mit der Xbox One X jetzt deutlich besser und dann werde ich den Schwierigkeitsgrad mal runterstellen auf leicht. Ich hoffe zumindest, dass noch einen darunter gibt. Also ich habe nicht diesen hohen genommen, ich habe den normalen Schwierigkeitsgrad genommen und ich meine, es gibt noch einen darunter. Da werde ich jetzt bestimmt nochmal reingucken irgendwann die nächsten Wochen, aber im Moment mit all dem hochwertigen Zeug, das im Moment erscheint, habe ich da nicht mehr so den Drang nach. Ja.
Okay, ja, aber das klingt ja an sich eigentlich schon fast durchwachsen, würde ich jetzt mal sagen. Also auch wenn du sagst, die ersten Abschnitte waren wirklich super, so wo es linear wurde.
Und du, ich hatte ja auf einem Preview-Event auch schon mal eine spätere Mission angespielt, die dann auch linear war und die fand ich klasse. Und wegen diesen Abschnitten würde ich schon gerne weiterspielen, auch weil die Story, die finde ich ganz okay, also die finde ich sogar wirklich gut für ein Computerspiel. Macht mir so wirklich Spaß, das zu spielen, aber diese Open-World-Abschnitte, das ist in anderen Spielen einfach besser gelöst, finde ich.
Okay, alles klar.
Ja, aber bevor wir zu dem bereits angesprochenen Thema Microtransactions kommen, unserem Thema der Woche, würde ich sagen, lass uns noch kurz die Themen auf Gamers Global diese Woche durchgehen, weil da steht wieder einiges an. Unter anderem erscheint dieses Jahr, oder diese Woche, nicht dieses Jahr. ich habe schon darüber nachgedacht, wie lange der erste Teil her ist, 2 Jahre. Diese Woche erscheint Star Wars Battlefront 2 und da gibt es dann morgen den Test zur Solo-Kampagne. Das hat Jörg durchgespielt und wird euch davon berichten. Und so sein erster Eindruck klang jetzt gar nicht schlecht, was wir jetzt so rausgehört haben. Dann gibt es aber natürlich auch noch den Multiplayer-Test, da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Der wird vermutlich Ende der Woche kommen von mir. Und da werde ich mich auch wieder, da werde ich mich auch ganz intensiv dann mit dem Thema Microtransactions beschäftigen, dass das keine große Falle wird in diesem Spiel. Oder wenn es doch eine Falle wird, dass wir das natürlich auch erwähnen. Eine Stunde der Kritiker wird es zu Star Wars Battlefront geben. Der Michael Hengst kommt extra aus Österreich dafür hergefahren. Das wird allerdings bis Anfang nächster Woche dauern, bis die dann online geht, weil er erst Ende der Woche zu uns in die Redaktion kommt. Und dann steht für dich ein Test an, ne?
Ja, ganz genau. Und zwar kümmere ich mich um den Premium-Wunschartikel für den November. Und das ist namentlich Super Lucky's Tale. Das ist ein 3D-Jump'n'Run. Das ist, glaube ich, also konsolenexklusiv für die Xbox One und gibt's halt auch noch für den PC. Das ist ja, meine ich, Teil dieses Play-Anywhere-Programms von Microsoft. Mhm. Und ja, da bin ich gespannt. Und
es gab schon für, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das gab es auch schon für die Vive als Lucky's Tale.
Ah, alles klar, okay. Und dann ist es
nicht quasi für die Vive, für die Oculus, sorry, war ein Exklusivding für die Oculus Rift.
Alles klar, okay. Das hat mir jetzt noch gefehlt, die Info, aber dann weiß ich da auch Bescheid. Ja, und dann werde ich mir noch den Wunschartikel für den Oktober vornehmen. Und zwar hatte da Road Rage gewonnen. Und das haben wir nicht vergessen, sondern es ist schlicht und ergreifend noch nicht erschienen, weil es verschoben wurde. Und wir sind an dem Thema dran. Es gibt so ein paar widersprüchliche Aussagen zum Erscheinungstermin. So auf Twitter haben die Entwickler verlauten lassen, dass es morgen, also am 14. November erscheinen soll. Dann hattest du ja gesehen, dass es am 21. November erst kommen soll. Ja,
zumindest Retail-Fassungen.
Genau, also wir sind auf jeden Fall dran. Und sobald das erschienen ist, werden wir uns da auch an den Test machen.
Genau. Und wo wir gerade schon bei Tests sind, da würde es dann diese Woche ziemlich sicher auch noch einen geben, und zwar Outcast Second Contact. Das ist das Remake vom 99er Outcast Action Adventure. Sagt das Spiel überhaupt was? Du bist ja noch was jünger.
Ja klar, also vom Namen her sagt es mir was. Selber gespielt habe ich es aber nicht. Aber klar, den Namen habe ich mal gehört. Das wurde damals ja mit dieser Voxel-Optik irgendwie groß beworben. Das ist irgendwie, ich glaube, das erste Spiel mit richtiger Voxel-Optik ist. Und
ich glaube, das war es nicht. Das war es sehr, sehr sicher nicht. Aber es ist, glaube ich, auch gar keine richtige Voxel-Grafik. Aber es wurde immer Voxel-Grafik genannt. Aber du meinst auf jeden Fall das richtige Spiel.
Genau.
Das auf diesem fremden Planeten mit dieser Fantasiesprache, die man erstmal lernen muss, um überhaupt verstehen zu können, was man in Aufträgen machen soll. Ja, und das kommt jetzt als Remake auch morgen raus, und der Stefan Petersen schaut sich das für uns an, ob das wirklich was geworden ist. Und natürlich nicht zu vergessen, diese Woche kommt auch noch Skyrim für die Switch raus, und das werden wir uns selbstverständlich auch anschauen, und da kann ich schon mal sagen, das habe ich auch schon auf einer Preview in Frankfurt bei Bethesda gespielt. Das machte wie Doom jetzt auch, das hast du ja letzte Woche getestet, das machte auch schon auf der Switch einen sehr guten Eindruck, aber das Ganze wollen wir natürlich jetzt auch mit der Retail-Fassung oder mit der finalen eShop-Fassung testen, und das wird es dann ja vermutlich am Freitag geben. Kommen wir zum Thema der Woche, Dennis. Microtransactions. Was hältst du davon?
Ja, prinzipiell sind sie mir erstmal egal, solange ich nicht gezwungen werde, auf sie zurückzugreifen. Es ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, sage ich mal, dass es halt heißt, okay, es gibt Spiele, die explizit fordern, beziehungsweise durch ihr Design nötig machen, dass man eben durch Echtgeld noch zusätzliche Inhalte kauft oder halt Verbesserungen. Und ja, mir wäre das bei keinem Spiel so richtig drastisch aufgefallen, weil ich halt sage, okay, ich gehe die Spiele erstmal an, ohne mich halt mit dem Thema, was kann ich mir denn bitte zusätzlich kaufen, zu befassen. Und dementsprechend sind die mir erstmal egal, aber es ist natürlich schon ärgerlich, wenn man ein Menü aufmacht von einem Spiel und als erstes siehst du irgendwo ganz groß, hol dir deine wöchentliche Belohnung ab, hier kannst du 5 Lootboxen zum Preis von 6 kaufen, und ja, es ist unschön, aber mich haben sie bis jetzt noch nicht wirklich in einem Spiel so eingeschränkt, dass ich sage, okay, ich musste darauf zugreifen oder das Spiel quasi abbrechen, weil ich sonst nicht weitergekommen wäre. Was ist denn deine Meinung?
Du, das sehe ich im Grunde ganz genauso. Bei mir ist es da wirklich wie bei DLCs. Bei denen habe ich es auch schon immer so gehandhabt von Anfang an. Ich schaue mir das Spiel an, wie es auf der Disc drauf ist oder wie die finale Downloadfassung bei mir auf der Platte liegt. Und wenn ich dann nicht davon gestört werde, dann ist mir das völlig Wumpe, was die da halt zusätzlich an DLCs haben. Da entscheide ich dann erst nach dem Durchspielen, bin ich bereit, jetzt noch Geld auszugeben, um mir halt eine Zusatzepisode zu holen oder sonst was. Und bei den Microtransactions ist es letztendlich genau dasselbe. Jetzt muss man da unterscheiden, in letzter Zeit ist ja wirklich dieses Thema Lootboxen halt, dass man noch nicht mal genau weiß, was man bekommt, aber Microtransactions, oft weiß man ja schon vorher, also man kann sich ganz gezielt Sachen kaufen, wie jetzt bei Assassin's Creed Origins, dass man sich dieses Einhorn als Reittier kauft. Ja, geht, aber brauche ich das? Das kann ich selber entscheiden, und beziehungsweise nein, ich brauche es nicht zum Durchspielen. Oder die ganzen Sachen, ich nehme jetzt wirklich mal Origins als Beispiel. Ich habe das Spiel durchgespielt, ich spiele es jetzt gerade auch zu Hause nochmal zum zweiten Mal, also zum privat noch durch. Und nein, ich habe kein einziges Mal das Verlangen, in diesen Shop reinzugehen und irgendwas kaufen zu müssen. Weder Fähigkeitenpunkte, weil davon habe ich im Spiel genug, oder habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass ich davon noch mehr bräuchte, noch irgendwelche Abkürzungen, noch irgendwelche Skins für mein Pferd oder für Bayek jetzt, oder diese Karten für die ganzen Gräber, Grabmäler oder die Steinkreise. Da kannst du auch die Karten kaufen, damit die eingeblendet werden auf der Karte. Aber das bekomme ich letztendlich auch frei im Netz, wenn ich danach suche. Also wenn ich wirklich alle Positionen haben will, ohne selber nachsuchen zu müssen, bekomme ich die trotzdem spätestens 3-4 Tage nach Release, bekomme ich die auch im Netz. Deswegen ist mir das völlig egal. Das Problem sind jetzt wirklich die Lootboxen. Und das ist halt das Problem auch in den letzten Tagen oder letzten Wochen, dass immer mehr zunimmt. Halten Entwickler den Spielfluss absichtlich auf, dass man zu Lootboxen greifen muss oder dass man zu Microtransactions greifen muss. Jörg hatte letzte Woche auch ein langer Lester dazu. Das verlinken wir nochmal jetzt hier in diesem in der Podcast-News. Da könnt ihr das auch nochmal nachhören, weil es ja eine Videoaufnahme war, oder nochmal nachschauen oder auch nochmal nachlesen. Und dann hatten wir letzte Woche auch just diesen Test zu Need for Speed Payback. Ja, und bei Need for Speed Payback ist es halt so, dass der Benjamin das für uns getestet hat. Und ja, wir kennen Benjamin nur seit einigen Jahren und wir vertrauen ihm da erstmal. Er hat geschrieben, Er hat im ganzen Spiel kein einziges Mal Lootboxen gebraucht oder kein einziges Mal Microtransactions gebraucht und er hatte auch nie das Gefühl, dass man irgendwie so grinden muss, um halt sein Auto so aufrüsten zu können, dass man konkurrenzfähig ist gegen die KI. Und das glauben wir ihm erstmal. Jetzt kann es natürlich wirklich sein, der Benjamin ist an sich ein sehr guter Spieler und bei ihm ist es jetzt so, wenn er da wirklich sehr gut durchkommt, besser als der Durchschnitt, dann kann es passieren, dass er diesen Schritt gar nicht hatte, dass er irgendwo an der Stelle hängen bleibt. Und da müssen wir wirklich in nächster Zeit ganz genaues Auge drauf werfen. Und das werden wir auch machen. Wir nehmen dieses Thema wirklich ernst. Wir werden Lootboxen und Microtransactions ganz sicher nicht unter den Tisch kehren und so tun, als wären uns sie völlig egal. Wir testen hier ganz sicher nicht im Sinne des Publishers, sondern für euch Leser. Und da werden wir in nächster Zeit definitiv noch viel mehr ein Auge drauf werfen. Ich habe es eben schon erwähnt, Star Wars Battlefront 2, da werde ich ganz, ganz, ganz genau drauf achten. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das ohne Microtransactions, dass du da deutlich im Nachteil bist, gerade Multiplayer ist sowas super ärgerlich, dann werden wir auch klar darauf hinweisen und notfalls auch mit Abwertungen reagieren.
Ja, natürlich. Also das ist auch wirklich für uns ja ein ganz klares Credo, sage ich mal, in der Redaktion, was ich ja auch jetzt in meiner kurzen Zeit schon mitbekommen habe und auch ja nicht anders erwartet hatte, bevor ich hier angefangen habe, dass man eben hier nicht dazu da ist, um den Publisher nach der Schnauze zu reden oder den halt irgendwie Honig um Bart zu schmieren, sondern wirklich, dass man sagt, man will einfach quasi in den Testen widerspiegeln, wie gut das Spiel im Zweifel für euch, die Leser, funktioniert. Und das ist ja für uns natürlich auch als Spieler, wir sind ja selber, machen das nicht nur als Beruf, sondern das ist ja auch unser liebstes Hobby. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch nicht, dass da irgendwie was falsch dargestellt wird.
Was wir aber auch ganz sicher nicht machen werden, ist, dass wir demnächst dazu übergehen werden, nur weil ein Spiel Microtransactions drin hat, dass wir deswegen sagen, dieses Spiel kriegt sofort eine halbe Note oder eine Note Abwertung. Wenn, wie wir es eben beide gesagt haben, es so der Fall ist, dass du diese Microtransactions im Grunde nicht benötigst, dass die nur für Leute gedacht sind. Und das gibt's ja schon seit Jahren. Das gab's schon in Forza vor ein paar Jahren. Das gibt's bei Battlefield 3 gab's das, glaube ich, schon im Nachhinein, dass man sich Abkürzungen kaufte, um seine Klasse direkt voll aufzurüsten. Wenn wir nur das Gefühl haben, dass sich das nur an Spieler richtet, die halt ungeduldig sind und die wirklich bereit sind, ja, nö, ich habe keine Lust, da mal 20 Stunden in ein Multiplayer-Spiel reinzustecken, um meine 10 Waffen freizuschalten. Nee, sowas werden wir weiterhin abwerten. Sowas sehen wir weiterhin als neutral an. Aber wenn es sich wirklich im Spielfluss bemerkbar macht, dann werden wir das selbstverständlich auch monieren. Ja, und dann noch ganz kurz Need for Speed Payback mal wieder. Jörg ist ja an einer Stelle sehr lange hängen geblieben in der Stunde der Kritiker. Aber in dem Fall war es wirklich so, zu dem Zeitpunkt konntest du noch gar nicht Microtransactions kaufen. Und also dass diese Stelle hatte mit Microtransactions noch nichts zu tun. Er konnte sich an der Stelle noch gar kein Auto kaufen oder was auch immer, das deutlich zu stark war für diese Mission oder deutlich stärker als empfohlen. Er musste in diese Stelle so reingehen. Und dass Jörg da Probleme hat, das hatte andere Gründe, aber die werden in der SDK ja auch erörtert und auch klar dargestellt. Jo, hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen oder sollen wir zu den User-Fragen kommen?
Ja, also ich bin dann eigentlich mit dem Thema soweit auch für den Moment zumindest durch. Hoffen wir mal, dass es sich nicht schlimmer entwickelt in der Zukunft. Und wie gesagt, das lange Lester zu Lootboxen, das wird ja nochmal im Newsbeitrag verlinkt. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, was Jörg so für Gedanken zu dem Thema hat.
Legen wir los. Die erste Frage geht nämlich an dich. Die hatte der Olf eigentlich schon vor 2 Wochen gestellt. Für den Fall, dass Dennis beim nächsten Momoka wieder dabei ist. Ja, das ist der Fall. Wie fandest du deine erste SDK und das Gefühl, gleichzeitig spielen und reden zu müssen?
Ja, also meine erste SDK fand ich an sich sehr angenehm. Und ist natürlich auch so, sage ich mal, als ganz frisches Mitglied der Redaktion eine große Ehre, direkt im Kernformat mitmachen zu dürfen, was für mich dann auch sehr cool war. Und ja, mit dem gleichzeitig reden und spielen, das ist für mich jetzt nicht so das Problem, weil ich mich privat schon mal ein bisschen an Let's Plays und Livestreams versucht hatte, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Und ja, dann kann man jetzt noch so eine kleine Anekdote, so ein Behind-the-Scenes exklusiv für Podcast-Hörer geben. Und zwar hatte ich leider einen Pulli mit einem kompletten grünen Print auf der Brust an, der natürlich einfach rausgekeyt worden wäre, weil wir mit Greenscreen arbeiten. Und dementsprechend hatte ich meine Regenjacke an, weil die das einzige Kleidungsstück war, das ich dabei hatte, das eben kein Grün drinnen hat. Und deshalb stehe ich auch so ein bisschen ruhiger da, weil sonst hätte man noch das Knistern von der Jacke drauf. So, das vielleicht als kleine Erklärung, warum ich da auch so ein bisschen steif wirke.
Ja, ja, grüne Klamotten und der Greenscreen oder blau und der Bluescreen, das passiert ja auch einmal und dann, wenn du weißt, aber du wusstest an dem Tag ja gar nicht, dass du da die SDK aufnehmen darfst, das zu deiner Entschuldigung.
Genau, und ich habe jetzt auch immer Wechselklamotte dabei.
Ah, jetzt hast du auch Wechselklamotte sogar dabei, wow.
Ja. Gut, dann die nächste Userfrage ist von X1X Live. Und zwar will er wissen, wie empfindet der Redakteur es, wenn er verniedlicht als Redi bezeichnet wird? Ist das so schlimm wie das berühmte Dudu aus World of Warcraft?
Boah, ich bin so ein World of Warcraft-Noob, dass ich nicht weiß, was ein Dudu ist. Das hört sich an wie ein Vogel.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Aber zu der Frage an sich, als Redi wurde ich, glaube ich, noch nie wirklich betitelt, weil ich das jetzt auch noch nicht so lange mache, aber fände ich jetzt auch nicht tragisch, muss ich ehrlich sein.
Nee, also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, hey Redi oder sonst was, aber wenn das in Kommentaren oder so, nö, ist mir völlig egal.
Okay, dann die nächste User-Frage stammt von Amenon und der will wissen, ist die Redaktion jetzt eigentlich rauchfrei?
Ja, ist sie.
Das ging schnell. Als nächster will Golmo wissen, ihr müsst morgen auf die berühmte einsame Insel und dürft jeweils ein Spiel und einen Film mitnehmen. Was würdet ihr in den Koffer packen? Die Plattform bzw. Blu-ray-Player ist natürlich vorhanden.
Also, beim Spiel wäre es ziemlich sicher Rollercoaster Tycoon 2. Da kann ich einfach etliche Stunden reinstecken. Ich habe es zwar schon länger nicht mehr gespielt, aber ich glaube, für die einsame Insel wäre es genau das Richtige. Und als Film wäre es Meine teuflischen Nachbarn, The Burbs im Englischen, mit Tom Hanks und, wie heißt sie, die gute Leia? Carrie Fisher.
Genau. Ja, bei mir wären es, das Spiel ist abhängig davon, ob es Internet auf der Insel gibt oder nicht. Wenn es Internet gibt, wäre es sehr sicher Counter-Strike, Global Offensive. Und wenn es kein Internet gibt, The Binding of Isaac, Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus. Im Idealfall noch mit Anti-Burf dazu. Und Film, da wurme ich mich so ein bisschen raus und sag einfach die originale Star Wars Trilogie.
Ja, komm, das können wir gelten lassen, das ist okay. Ramses, habt ihr schon einmal privat Mikrotransaktionen genutzt? Free-to-Play oder Vollpreis? Unter welchen Umständen käme das für euch in Frage? Nee, ich glaube, ich habe... Nee, echt nicht. Also Ingame-Käufe habe ich mal gemacht bei irgendeinem... Bei einem Bejeweled, da habe ich mal diesen Poker-Modus, oder wie heißt der, freigeschaltet. Aber selbst da bin ich sehr zurückhaltend mit. Und das wäre eigentlich auch meine einzige Situation, wo ich sowas machen würde. Wenn es irgendwelche Free-to-Play-Spiele sind, wo ich halt mit einer einmaligen Zahlung quasi die Demo zur Vollversion aufwerten kann. Aber nee, Mikrotransaktionen im Sinne echt noch nie privat genutzt.
Ja, ich bin da in dem vorhin erwähnten Counter-Strike Global Offensive so ein bisschen in die Lootbox-Falle getappt, weil man sich da ja so Waffenskins kaufen kann. Und ich will es jetzt nicht genau ausführen, ich sage nur, ich habe welche gekauft und ich habe zu viele gekauft und ich würde es nicht wieder tun. Dann will Tasmanius wissen, wäre es technisch möglich, als Filteroption bei den Tests neben dem Genre noch das Untergenre abzufragen? Und würdet ihr das in Betracht ziehen?
Technisch möglich ist das bestimmt. Ich weiß nicht, mit welchem Aufwand und aktuell wird es, soweit ich weiß, nicht in Betracht gezogen. Aber man kann es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, Tasmanius. Und dann der Verix. Kann man die Stunde Uncut irgendwie besser verlinken? Finde es etwas umständlich, sie mir unter redaktionelle Videos rauszusuchen. Ein Link in der normalen SDK oder ein eigener Reiter und exklusiv wäre ganz nett. Falls ich irgendwas in der Art übersehen habe, wäre ich über den Hinweis dankbar. Ja, die könnte man bestimmt irgendwie besser verlinken. Da müssten wir irgendwie mit einem Exklusiv, mit einer neuen Exklusivserie oder sowas machen. Das ginge bestimmt. Was aber eigentlich auch unser Ziel ist, das wurde zugegebenermaßen letzte Zeit nicht immer eingehalten, ist, dass wir diese Serienkästen in die Tests oder in die SDKs reinmachen, wo ihr dann halt sofort so einen kleinen Kasten in der News habt oder in diesem Videocontainer und da seht, welche Inhalte es zu diesem Spiel noch gibt, also Test, SDK und die beiden Uncut-Stunden, wenn es beide gibt. Die sollten dann eigentlich direkt im Video verlinkt sein. Das können wir in den nächsten Tagen sicher noch für die letzten SDKs nachholen. So, und dann noch eine Userfrage von Jörg, den holen wir jetzt mal dazu. Und zwar vom Elrod. Machen sich Erwähnungen in der GameStar, Jubiläumsausgabe oder Jahrbuch eigentlich irgendwie positiv bemerkbar, sei es in Seiten, Aufrufen oder Abos?
Nee, eigentlich nicht. Also klar, das schadet nicht. Wir haben ja überhaupt das Problem, dass wir ein bisschen zu wenig Sichtbarkeit haben. Aber also dass da jetzt irgendwie nennenswert irgendwas hochgeht, kann man nicht sagen. Wobei es bestimmt Einzelne gibt, die dadurch sagen, hey, Gamers Global kann ich ja noch gar nicht, da melde ich mich mal an oder so. Also ist es kein Argument, das nicht zu machen natürlich. Ja, ihr seid sonst durch, oder?
Ja, jawohl.
Ja, weil dann habe ich noch eine wichtige Durchsage an alle, vor allem an unsere Abonnenten. Wir werden vielleicht heute noch, ansonsten morgen, je nachdem, wann die soweit sind, werden wir eine Kooperation jetzt ausprobieren mit Green Man Gaming als Nachfolge von Games Rocket, die wir ja im Februar abschalten mussten, weil die Firma letzten Endes Insolvenz angemeldet hat. Es gibt das zwar irgendwie noch, aber glaubt mir einfach, dass ich jetzt nicht aus Jux und Tollerei da das nicht mehr mit denen mache. Und der einzige kleine Haken ist bei Green Man Gaming, wo es dann auch wieder schöne Abo-Vorteile geben wird. Und zwar gibt es 10% Rabatt für unsere Abonnenten beim Spielekauf auf den Preis drauf oder ab, besser gesagt vom Preis abgezogen. Und zwar auch, wenn das schon ein reduzierter Preis ist, also wirklich ein sehr, sehr schönes Angebot. Der kleine Haken ist, dass es erstmal testweise läuft bis Heiligabend, mehr oder weniger, kurz vorher hört es schon auf. Das heißt, wie soll ich das jetzt vorsichtig sagen, wer ein Interesse gerade als Abonnent hat, dass es das weiterhin gibt, der sollte jetzt nicht gerade in den ersten 1-2 Wochen nichts kaufen, aber dann ganz viel im Januar, weil im Januar gibt es das sonst unter Umständen gar nicht mehr. Aber wie gesagt, ich bin ganz guter Dinge. Ich schaue auch mal, ob wir noch irgendwie ein Eingangsangebot für alle User, nicht nur für die Abonnenten hinkriegen. Aber generell war mir halt vor allem wichtig, dass wir wieder für die Abonnenten was bekommen. Und ich hoffe, dass das klappt und auch auf Dauer klappt. Ja, Ende der Durchsage. Dann macht ihr noch oder machen wir zusammen ein Tschüss? Oder?
Machen wir zusammen.
Ja, wunderbar.
Okay, also auf die Plätze, fertig. Tschüss!
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.